Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir wieder. Pünktlich sind wir wieder aufgewacht zum Podcast Geek-Café zur Folge 523.
Ja, genau. Pünktlich wie die Maurer. Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, ob die Maurer immer noch so pünktlich sind. Also,
Wenn du einen kriegst?
Eben. Eben.
Du musst erstmal einen Handwerker bekommen heutzutage. Das ist ja die Problematik.
Nicht nur den Handwerker, auch das Material musst du bekommen. Das sind ja noch zwei Dinge.
Das geht ja Hand in Hand sozusagen.
Eben. Ohne Material wird er wahrscheinlich gar nicht erst auftauchen. Nehme ich mal an. Ja. Übrigens, auftauchen. Ich glaube, der Trend, dass man alte Moderatoren wieder auftaut, der ist gerade von Sat.1 auf RTL übergegangen.
Oh, okay.
Sie haben Slimfast Harry wieder aufgetaucht. Aufgetaut haben sie ihn wieder. Der Preis ist heiß, ist zurück. Hast du das mitbekommen?
Ja. Ich habe sogar jetzt gerade die Tage was gesehen. Meine Frau war am Rumzappen und dann sind wir da kurz hängen geblieben, ja.
Okay.
Aber auch nur kurz, weil das Format, ich weiß auch nicht, ja.
Naja, ich habe da nur reingeschaltet, weil es halt so ein in Anführungsstrichen kultiges Format aus den späten 90ern oder es hat, glaube ich, Mitte der 90er angefangen und ging dann, glaube ich, bis zum Ende der 90er Jahre, ne? Vor 25 Jahren hat er seine letzte Sendung gemacht, sozusagen, ja. Also seine reguläre Sendung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einmalig war oder ob das jetzt regelmäßig wiederkommt. Also
das darfst du mich nicht fragen.
Es sah sehr einmalig aus.
Ja, ich hatte da vor einiger Zeit schon mal drüber gelesen, dass es halt wieder kommt. Und wo wir es jetzt beim Zappen zufällig gesehen haben, hatte ich eigentlich gedacht, das würde schon länger laufen.
Also was mir aufgefallen ist, er hatte ein extrem schlecht sitzendes Sakko an. Das ist mir sofort aufgefallen. Und da frage ich mich dann, gibt es da keine Berater, die ihn dann nochmal abnicken? Kann man das so machen? Kann man das nicht so machen? Also das war keine gute Arbeit vom Stylisten oder von der...
Ja, das haben sie vielleicht in der Garderobe noch gefunden.
Ja, das hat nicht gut gesessen, ne? Oh, ich weiß nicht.
Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Der ist mir sofort aufgefallen. Das war an manchen Stellen nicht gut sitzend. Ne? Also das sah nicht so gut aus. Und ich weiß nicht, ob man heutzutage auch immer auf diesen Sneaker-Trend aufspringen muss, ob man jetzt mit 72 Jahren sich noch in Turnschuhe reinquetschen muss. Weiß ich auch nicht, ob das noch Sinn ergibt letztendlich. Ja. Also er wollte noch mal jugendlich sein, hatte ich das Gefühl.
Ja, vielleicht sind sie auch einfach nur bequem. Ja.
Naja, ich glaube, er ist da auf einen Trend aufgesprungen. In den 90ern hat er auch keine Turnschuhe getragen. Warum muss er es jetzt tun?
Ja, da war auch noch jünger. Ja,
ja. Du meinst, wenn man älter ist, muss man einen Turnschuh tragen. Ja, okay.
Ja, laufen wir auf Wolken.
Ja, ich weiß jetzt nicht, hast du jetzt da wieder...
Oder laufen wie barfuß, das ist ja auch wieder so eine...
Ja, aber das ist ein ganz anderer Trend, diese Barfußschuhe, das... Man muss nicht jeden Trend mitmachen. Oder? Fragezeichen.
Ja. Jeder wie er mag, ja.
Also jeder wie er
mag. War da auch schon in Versuchung, gerade für zu Hause rum, ja.
Ja, für zu Hause, aber es gibt ja Leute, die laufen da wirklich öffentlich mit ihren...
Ja, je nachdem, wie es dann halt wirklich vom Tragen und vom Laufen her ist, würde ich die dann eventuell auch draußen, ob jetzt beruflich oder wenn man halt auf Arbeit ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn es passt, ja, warum nicht?
Naja, gut, warum nicht? Okay.
So, komm, auf, aber jetzt mal hier, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben schon so spät.
Wir haben ein straffes Programm und wir haben eine pickepackevolle Sendung.
Ich habe keine Zeit.
Wir haben noch keine Zeit. Aber bevor wir in unseren regulären Ablaufplan einsteigen, lass uns doch noch mal erwähnen, dass wir heute im Wonnemonat Mai sondern das Produkt iPalat als Sponsor an Bord haben und mehr zu den sehr schönen Halspastillen im Laufe der heutigen Sendung. Ja, da habe ich mich schon den ganzen Morgen darauf gefreut, dass ich endlich mal wieder die Iperla-Dose in Bewegung setzen kann.
Aber mit der kannst du eigentlich die ganze Zeit spielen, wenn du willst.
Ich glaube, da würden sich einige Hörer sehr drüber freuen.
Nein, ich meine nicht wie in dem Podcast, sondern so.
Ah, naja, komm. Ich habe zwar schon einen leichten Schuss, aber so schlimm ist es bei mir auch nicht.
Okay.
Um einen Radiomoderator zu zitieren, wir überzeugen durch regelmäßige Mittelmäßigkeit übrigens. Das fand ich dann doch sehr interessant, was letztens über uns erwähnt worden ist. Ja.
Ja.
Ja, okay. Schöne Grüße nach Österreich.
Wenn Sie das Format kopieren wollen, mein Gott, können wir gerne verhandeln.
Sie können uns gerne auch aufkaufen. Das haben zwar schon andere probiert zu tun, aber nee, das machen wir nicht.
Selbst Exklusivrechte, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also, so, komm, hier. Bevor wir uns da jetzt verzetteln bei dem Thema, weil da können wir stundenlang drüber reden.
Ja. Gut. Lass uns in die Lieferkette eintauchen. Das ist ja auch Thema voller Verwirrungen derzeit, ne?
Ja, voller Widersprüche.
Voller Dynamiken. Es verändert sich ja täglich die Situation.
Ja, das wird uns auch noch lange Zeit wahrscheinlich verfolgen. Ja.
Ich habe mir auch echt überlegt, dieses Dokument nicht am Anfang der Woche schon mit Inhalt zu füllen, sondern das erst so kurz vor der Sendung zu machen. Vielleicht so Freitagabend oder so, weil dann die Themensituation aktueller ist und nicht mehr veraltet ist. Ne?
Ja, okay, man kann ja auch streichen und rausnehmen.
Oder ergänzen,
und
klar.
Das klingt jetzt so, als würdest du dir am Falschen ein Beispiel nehmen, ja, weil das ist ja so eigentlich meine Vorgehensweise.
Oh nein, das wollte ich damit jetzt nicht sagen.
Mal ein paar Themen reinwerfen.
Du musst nicht immer alles auf dich gleich beziehen. Ich meinte nur, weil das Thema, was wir eher als am Kopf der Sendung sozusagen haben oder am Kopf der...
Ja, das hat sich dann überholt. Ich glaube, innerhalb von 24 Stunden war das sogar.
Genau, aber fangen wir erstmal mit dem leichten, positiven Thema an. Die MacBook-Produktion läuft wohl wieder an. Das bedeutet aber nicht, dass die Dinger jetzt in Hülle und Fülle verfügbar sind, weil sie haben ja einen riesen Backlog, der jetzt erstmal abgearbeitet werden muss und die MacBook Pros, also die 14 und 16 Zoll Geräte, haben nach wie vor eine Lieferzeit von circa 10 Wochen je nach Konfiguration. Und das ist auch genau die Lieferzeit, die ich damals hatte, wo ich es bestellt habe. Ich habe auch 10 Wochen, roundabout 10 Wochen auf das Ding gewartet. Da hat sich anscheinend nicht so viel verändert, obwohl, wie gesagt, nach den Informationen von DigiTimes, die in die Produktion wieder aufgenommen worden ist. Aber das heißt ja nicht, dass es, wie gesagt, jetzt flüssig verfügbar sein wird. Das wird noch lange dauern, bis jetzt eine vernünftige Verfügbarkeit da sein wird.
Muss ich auch mal gucken. Das ist ja Quanta in Shanghai. Und die waren jetzt von den ganzen Corona-Maßnahmen beziehungsweise dem Lockdown betroffen. Es kommen jetzt so die ersten Lockerungen auch dort wieder, ja, gerade was halt Industriestandort betrifft. Sie haben allerdings auch schon gesagt, das wird sich wahrscheinlich bis mindestens ins dritte Quartal hineinziehen. Ja, und das ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir über das dritte Quartal sprechen und da ja auch wieder neue Geräte auch oder MacBooks ja dann auch erwarten, beziehungsweise MacBook Pro sich ja auch was tun wird, wahrscheinlich, ja, muss man mal gucken, welche Auswirkungen das dann entweder auf die weitere Verfügbarkeit jetzt erstmal von den aktuellen Geräten hat oder ja, wie es dann generell mit der Einführung von neuen Produkten aussieht. Das spielt ja da Hand in Hand, ja. Muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber ja, wird uns wahrscheinlich noch länger verfolgen.
Ja.
Wir hatten ja die Hoffnung, dass zur zweiten Jahreshälfte sich das alles ein bisschen entspannt, aber danach sieht es ja nach wie vor nicht aus, ja.
Leider. Ja. Gut, und die nächste Information, die sich halt wieder verändert hat, wo es erst nach einem leichten Lichtblick ausgesehen hat, hat sich halt wieder am nächsten Tag komplett verändert. Apple hatte, wie gesagt, Foxconn gebeten, die iPhone-Produktion etwas früher zu beginnen, also die iPhone 14-Produktion, damit sie da auf der sicheren Seite sind und nicht in Schwierigkeiten kommen. Das hatte sich wohl auch Foxconn zu Herzen genommen und hat angefangen, ihre Mitarbeiter Anwerbekampagne dementsprechend früher zu starten. Und sie haben auch nochmal 30% Bonus obendrauf gelegt auf die aktuellen Bonuszahlungen oder Bonusversprechungen. Also wie gesagt, die wurden nochmal erhöht um 30% und sie haben halt angefangen, die Anwerbekampagne früher zu starten. Und am nächsten Tag haben sie gesagt, nee, ist nicht. Wir stoppen diese Kampagne, weil der Lockdown in durchgezogen worden ist. Also es gibt also... Ja,
es kamen nochmal neue Auflagen.
Es kamen nochmal neue Auflagen und das Ganze wurde dann nochmal gestrichen, diese Kampagne, weil sie halt sich im Lockdown befinden. Und da gibt es wohl größere Beschränkungen, also Corona-Beschränkungen. Und da sieht es jetzt, was die iPhone 14-Produktion angeht, jetzt nicht ganz so rosig aus.
Ne? Ja, wobei, man muss ja auch sagen, eine gewisse positive News ist ja auch mit drin, weil wenn du die Anfrage hast, beziehungsweise Apple gerne die Produktion halt schon früher starten würde, muss sie ja auch die Teile haben. Und das ist ja aktuell auch nicht so einfach, ja, die benötigten Komponenten dann auch alle zur richtigen Zeit dann dort zu haben, um mit der Produktion starten zu können. Auch wenn man immer wieder gerade von den Problemen auch mit aufgrund von Corona hört, ist es ja schön zu wissen, dass anscheinend die Verfügbarkeitssituation, was halt die Teile für das iPhone 14 betrifft, auf jeden Fall so aussieht, dass man hätte früher anfangen können. Das ist ja auch schon mal eine gute News. Also an den Teilen sollte es dann höchstwahrscheinlich nicht liegen. Die sollten da sein. Jetzt geht es halt wirklich darum, dass das Werk auch produzieren kann. Mhm. Und das ist halt nochmal, klar, das ist dann halt auch wieder ein weiterer Faktor, der halt dann die Verfügbarkeiten oder der halt dieses Vorhaben halt ausbremst. Muss man mal gucken, wie halt die nächsten Wochen sich da die Corona-Lage vor Ort noch entwickelt. Aber anscheinend sind die Komponenten zu den Zeitpunkten, die sie halt geplant haben, auch da. Und das ist ja auch schon mal eine ganz gute News, weil da hatten wir ja in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme, dass es teilweise zu Verzögerungen oder zu Umstellungen innerhalb der Planung bei Apple kam, dass man am iPad ein Stück rausgeschnitten hat und hat es ins iPhone gesteckt, um es mal so auszudrücken. Und scheint fürs 14er auf jeden Fall, was die Komponenten betrifft, ein guter Start zu sein. Produktion, wie gesagt, Personal, Corona vor Ort ist halt eine andere Thematik, aber zumindest sind immer die Teile da. Mhm. Muss man mal gucken, inwieweit dann eventuell man Teile von dort nach Indien schicken kann. Inwieweit die Kollegen vor oder in Indien oder die Produktionsstätten eventuell iPhone 14 produzieren können.
Ja, ich glaube, Apple steckt logischerweise alle Energie jetzt in diese iPhones Produktionssicherung rein, weil das natürlich das allerwichtigste Produkt für Apple ist. Mhm. Und das wäre wirklich ein Riesenproblem für Apple, wenn es diesbezüglich da dieses Jahr Probleme geben würde. Stell dir mal vor, sie stellen das Ding vor und sagen, ja, das wird jetzt dieses Jahr erst Ende des Jahres was. Also ich glaube, da wäre der Aufschrei sehr, sehr groß. Also auch nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Investoren und Aktionären etc. Ne?
Das würden die nicht machen. Das Einzige, was du... Und das hatten wir vergangenheit ja auch schon, dass sie dann eventuell sagen, ja, bei einzelnen Modellen kann es halt zu längeren Lieferzeiten kommen. Aber die haben auf jeden Fall 5 Stück da, die sie rausschicken können zum relativ zeitnahen Termin. Und ja. Da muss man halt gucken, wie die Verfügbarkeiten sich entwickeln. Aber das auf irgendwie erst zu Weihnachten oder so schieben, nee.
Ja, das glaube ich auch nicht, weil das ist für Apple das allerwichtigste Produkt und ich glaube nicht, dass da irgendwie stärkere Probleme kommen.
Es fällt ja ein Markt unter anderem weg. Wer weiß, wie viele Geräte das jetzt letztendlich waren. Die kann man natürlich auch woanders verkaufen. Ja, da sieht vielleicht die Situation ein bisschen nicht ganz so schlecht aus.
Leider fällt der Markt weg. Aufgrund der negativen Situation in Russland, sagen wir es mal so. Oder in der Ukraine, nicht Russland, ja, allgemein da drüben, ja. Naja, gut. Schauen wir mal. Bleibt spannend, um mal wieder eine beliebte Floskel hier zu verwenden.
Ja, vielleicht brauchen wir auch noch so ein Phrasenschwein.
Ja, mein Gott, ja. Gut.
Schönes Weißbier dazu. Und noch einen Schnauzer zulegen.
Ja gut, das geht ja schnell. Relativ.
Ja, für manchen dauert es länger.
Ja, gut.
Wobei, stimmt. Noch eine Woche und ich habe einen schönen Vollbart, also ich muss mich auch wieder rasieren.
Ja, mein Gott. Warum nicht? Obwohl ich glaube, ob der Sommer jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Vollbad ist, das bezweifle ich. Okay, aber der richtige Zeitpunkt scheint für Apple der zu sein, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro müssen.
Der Zeitpunkt stand ja fest, ja.
Der Zeitpunkt stand ja fest und es sah ja so aus, dass es jetzt sich langsam vollzogen hat. Es waren ja mehrere Schritte, die dort eingeleitet worden sind und seit dem 11. April müssen die Mitarbeiter offiziell wieder ins Büro. Und ab dem 23. Mai müssen die Mitarbeiter mindestens 3 Tage lang im Büro erscheinen. Und am besten Montag, Dienstag und Donnerstag. Das sind im Moment die Vorgaben, die Apple gemacht hat. Und es sieht so aus, dass diese Tage auch nicht großartig verhandelbar sind. Apple hat zwar gesagt, wir würden es am liebsten Montag, Dienstag und Donnerstag sehen. Und sie haben dann noch so eine leichte, ich sag mal, unterschwellige Flexibilität eingebaut. Aber letztendlich ist es schon statisch, das Ganze. Und diese Flexibilität hängt halt auch davon ab, ob der unmittelbare Vorgesetzte dann dem Mitarbeiter da eine gewisse Flexibilität einräumt. Das muss dann auch immer von Fall zu Fall entschieden werden. Aber prinzipiell sieht es so aus, diese 3 Tage sollten die Mitarbeiter im Büro erscheinen. Und da haben sich einige aufgeregt. Es gibt da auch einen offenen Brief. Brief von einigen Mitarbeitern, die da ein bisschen auf die Barrikade gegangen sind, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und es hat sich eine Aktivistengruppe gegründet, die Apple Together heißt oder die sich so nennt. Und die fordern mehr Flexibilität für die Homeoffice-Gestaltung oder für die Arbeitsgestaltung. Sie finden diese 3 statischen Tage sehr unflexibel und das stopft oder die Kreativität oder unterbindet die Kreativität und sie können sich da nicht voll entfalten. Und auch noch andere Dinge, die halt das hybride Arbeiten erschweren und sie bitten da um mehr Flexibilität. Das ist so in Anführungsstrichen so der Kern, die Kernaussage von dem Brief. Es gibt natürlich auch noch mehr Details, was sie konkret fordern, aber das würde jetzt zu weit führen, das jetzt noch ins Detail zu erläutern.
Ja, aber ich wüsste gerne mal, inwieweit sich da die Entscheider bei Apple und bei meinem aktuellen Arbeitgeber kennen, beziehungsweise in welchem Club die zusammensitzen und abends noch zusammen einen Cognac trinken, weil bei uns ist es fast 1:1 genauso.
Ja.
Ja, also es sind ja auch 3 Tage, die man anwesend sein soll und auch an bestimmten. Das Schöne war ja, bei uns gab es noch eine Umfrage unter den Mitarbeitern, an welche Tage man dann halt planen würde, im Büro zu sein. Man sollte die aber bitte so legen, dass man zu den Meetings persönlich anwesend sein kann. Und das sind immer 2 feste Termine in der Woche. Also an den Tagen soll es alle müssen. Hat sich dann, wie gesagt, bei der Umfrage dann auch rausgestellt, dass die Leute halt im Büro sind. Und da war das eigentlich ganz klar, welche Tage. Ja, das hat man schon ganz, ganz gut gesteuert. Und auch da viele Mitarbeiter, die sich halt jetzt während der langen Zeit mit der Arbeit von zu Hause aus halt so dran gewöhnt haben, ihren Arbeitsablauf eingerichtet haben, ihr Privatleben entsprechend geplant haben, beziehungsweise da halt auch den Luxus hatten in der Zeit, beziehungsweise jetzt, wo halt wieder die Öffnungen kamen, dann entsprechend halt auch zum Beispiel ihre Fitnessstudio-Termine, ihre oder sonstigen Termine halt entsprechend auch planen zu können, die halt jetzt dann sich fragen, wie es halt weitergehen soll, ja. Beziehungsweise wie sie das halt wieder mit den Office-Tagen halt entsprechend einplanen können, beziehungsweise halt umstellen, wie sie es machen können, die halt auch sagen, es ist zu unflexibel. Ob man das nicht irgendwie nur auf einen Tag machen kann, beziehungsweise halt, wie gesagt, dass man halt von Woche zu Woche dann halt gucken kann, wann man da ist. Sehr ähnliche Diskussionen wie da.
Ja.
Ich denke mal, und wahrscheinlich in vielen anderen Firmen auch. Und wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, ich tue mir auch etwas schwer damit, wieder regelmäßig ins Büro zu gehen, weil ich halt so lange jetzt einfach von zu Hause aus gearbeitet habe. Auch wenn ich mal immer wieder gemeckert habe, auch gerade mit der Situation mit irgendwo frisch anfangen und einarbeiten und die ganzen Problematiken, die sich daraus einfach ergeben, dass man halt so weit auseinandersitzt und das alles remote halt übers Internet machen muss. Trotzdem ja, wie schon erwähnt, also ich werde, denke ich mal, Probleme haben, wieder physisch irgendwo hin oder beziehungsweise ins Büro fahren zu müssen und dann da halt entsprechend wieder in Anführungszeichen halt festzusitzen, wo man doch eigentlich genau weiß, dass man die Arbeit genauso gut oder besser von zu Hause aus machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Hm. Wie gesagt, ich bin ja kein, das hybride Arbeiten halte ich ja grundsätzlich für eine gute Idee, weil es bestimmte Prozesse gibt, die man halt vor Ort mit verschiedenen Leuten zusammen erledigen muss, klar. Aber dass es halt jetzt statisch diese 3 Tage sein müssen und dass es überhaupt in Summe 3 Tage sein müssen, darüber kann man wirklich stark diskutieren. Da gebe ich den Mitarbeitern recht, die sich darüber aufregen oder beschweren. Also da.
Ja, okay. Wie gesagt, wie bei Apple auch, gibt es bei uns ja auch hier im Einzelfall, kann man halt mit seinen Vorgesetzten halt besprechen und welche Lösung man da finden kann. Man muss halt generell erstmal halt sagen, so stellen wir uns das vor, ja, so soll es gemacht werden oder so wird es umgesetzt. Wie gesagt, diese Einzelfalllösung, das Angebot gibt es bei uns auch. Inwieweit es natürlich Sinn macht, wenn dann 30 Leute nach einer Einzelplatzlösung halt nachfragen, ja, ist halt die andere Frage. Wie man das wieder unter einen Hut kriegt, ja, muss man dann abwarten. Ja, ich denke mal, da wird auf jeden Fall, sobald halt der Tag dann näher kommt, auf jeden Fall viel Diskussion dann auf die Chefs halt zukommen. Aber es ist gerade nach so einer langen Zeit, ja, an den Stellen, wo es wirklich sehr gut funktioniert hat, ja, wird's halt schwierig, ja, wieder zurückzugehen.
Absolut, klar.
Ist ganz normal, ja. Und wie gesagt, ich merk's ja an mir selbst. Mhm. Ich habe zwar oft mal gemeckert zwischendrin und auch jetzt gerade die letzten Wochen wieder, weil ich auf einen neuen Platz gerade eingearbeitet wurde. Es ist halt, man hat sich halt in der langen, langen Zeit jetzt so dran gewöhnt. Alles andere wird schwierig, ja. Das wird wieder eine Umgewöhnungszeit und Einarbeitungszeit, eine Umgewöhnungszeit einfach werden, ja. Man muss sich da halt wieder erst dran gewöhnen, dass es so ist. Und wie gesagt, mit den festen Tagen ist ja bei uns ähnlich, ja. Aus der Historie gibt's halt 2 Termine, ja, wo man halt Meetings hat, ja, in person dann zusammensetzt, ja, mit der Gruppe. Und da halt sich austauscht, beziehungsweise Projekte besprochen werden etc. Und da sind halt 2 Tage und die musst du in der Regel ja auch fest machen, ja, damit halt auch jeder weiß, der Tag ist es, ja, und kann halt entsprechend planen, ja. Nicht, dass es halt dann ständig irgendwie gucken muss, sind die Leute dann auch wirklich da, kann man das machen. Und je nach Arbeitsablauf oder Prozess, den du hast, ist es halt ein bestimmter Tag und dann, ja. Das wird bei Apple nicht anders sein, ja.
Ja, gut, den Aspekt und dieser.
Wie gesagt, je größer die Gruppe ist, umso schwieriger wird es ja dann alle wieder unter einen Hut zu kriegen, wenn halt keiner irgendwo einen festen Tag hat,
ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, den Aspekt der Planungssicherheit, den kann ich natürlich auch verstehen. Wenn man sagt, okay, diese 3 Tage sind statisch, und da sind alle da, dass man natürlich dann diese ganzen.
3 sein müssen, ist die andere
Frage. Ja, genau, oder? Klar. Mhm. Und an diesen Tagen kann man halt Termine legen und kann man halt Präsenzmeetings organisieren. Klar, das gibt natürlich eine gewisse Planungsstabilität. Das ist schon korrekt, ne? Klar.
Ja, und Einfachheit. Du weißt ja, halt, an dem Tag sind halt die 5 Leute, die ich brauche, da. Mhm. Oder die 10 oder 15 Leute, ja, sind da. Da können wir das machen vor Ort, ja. Mhm. Und du musst nicht erst gucken, ja, wer ist wann, wie, wo verfügbar, ja, wir müssen uns dann einen Raum planen, sondern das kannst du ja alles im Voraus machen. Wobei aktuell ist es mit den Räumen ja nicht so das Problem. Es ist ja im Prinzip alles frei aktuell, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich kann die Arbeitnehmer oder die Angestellten bei Apple sehr gut verstehen, weil es mir fällt es auch nicht leicht.
Ja, klar.
Und es ist vielleicht auch ein Luxusproblem, über was dann diskutiert wird. Und vorher war es ja auch anders, ja, das ist ja auch immer so ein Argument, was kommt. Es hat doch vorher funktioniert. Ja, das Problem war, du hattest in dem Ausmaß ja auch nie den Vergleich, ja, zu den Modellen, ja, wie sie jetzt gelaufen sind oder über die Pandemie gelaufen ist. Es muss auch ein Job sein, wo es geht, ja. Aber bei den Jobs, wo es geht und wo es gemacht wurde, hat man ja gesehen, wie es funktioniert Und wie gesagt, den Vergleich hat man ja vorher nicht gehabt in dem Ausmaß. Da hast du mal einen Tag Homeoffice gemacht. Ja. Du hast mal vielleicht 2 Tage Homeoffice gemacht. Du hast vielleicht mal, je nachdem, wie Arbeit war oder Vertretung zu machen war, oder wie die Baustellensituation auch auf der Pendelstrecke vielleicht ausgesehen hat, hast du vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum oder für eine Woche von zu Hause aus gearbeitet, ja, je nachdem, wie die Umstände waren. Aber in dem Maße, dass du wirklich ein Jahr lang oder länger, ja, nonstop von zu Hause aus, das hattest du ja vorher nie. Zumindest in den größten Teilen, ja, die halt jetzt dann auch von zu Hause aus gearbeitet haben, hattest du es ja nie.
Ja, genau. So ist es. Naja, gut, mal sehen, wie weit die Mitarbeiter ihre Forderungen durchsetzen können. Bin ich gespannt, ob Apple da nochmal.
Ich denke, generell wird es schwierig.
Ja, ja.
Generell wird es sehr schwierig, gerade in Staaten, wo du das ja auch nicht umsetzt von den Arbeitnehmervertretungen her so hast, wie bei uns, ja. Aber selbst bei uns wird es schwierig, weil, wie gesagt, die Ansage ist da. Es gibt das Angebot für einzelne Lösungen, aber wenn so eine komplette Abteilung auf dich zukommt und eine Einzelfalllösung haben will, das kann ja auch nicht funktionieren, ne? Dann kannst du auch gleich sagen, okay, dann lassen wir es. Ja. Macht weiter wie bisher. Ja, nur das ist ja auch nichts, was der Arbeitgeber dann.
Ja.
Ja, schwierig.
Ja, so ist es. Und es ist natürlich auch sehr schwierig, eine Lösung zu finden, die beide Seiten zufriedenstellt. Also ich glaube, die wird es nie geben. Also irgendwie muss eine Seite zurückstecken und muss ihre Forderungen ein wenig eingrenzen oder eindämmen. Also dass wirklich beide Seiten zufrieden sind, das ist ganz schwierig.
Ja, so immer das Ziel, ja, dass halt jeder, wie gesagt, oder dass halt so, wie sagt man so schön, eine Win-Win-Situation gemacht wird. Alle 5 Tage nur noch, muss man halt mal abwarten, wie es rausläuft, aber es klar, es wird wahrscheinlich nicht so enden, wie sie es gerne hätten.
Nee.
Aber vielleicht wird es besser als das, was jetzt momentan ist, ja. Aber das.
Ja.
Muss man halt gucken, wie stur stellt sich dann vielleicht auch Apple.
Genau. Gut. Ja, schauen wir mal.
Sowieso.
Was anderes bleibt uns nicht übrig.
Ja. Eine Kleinigkeit, die ich noch erwähnen wollte, weil wir ja auch immer mal wieder über die iPads gesprochen haben, beziehungsweise, dass ich ja nach wie vor an meinem iPad Air 2, sagen Sie das bitte 10-mal schnell nacheinander, noch habe, ja, und nach wie vor und auch nach dem letzten Update, ich habe ja jetzt vor kurzem quasi erst auf die aktuelle iOS-Version abgedatet, recht zufrieden bin mit dem, was er kann. Okay, Akkulaufzeit, ja, aber so mobil nutze ich das iPad ja eigentlich nicht, ja. Eigentlich nur hier im Haus und hast du immer irgendwo noch eine Möglichkeit aufzuladen. Mein iPad Air 2 hat jetzt Vintage-Status erreicht.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, oder auch nicht. Ja, jetzt wird es langsam wirklich Zeit, dass man sich das mal überlegt. Ja. Vintage-Status ist ja auch immer so ein Ding, ja, also vor mindestens 5 Jahren wurde der Verkauf eingestellt von dem Gerät. Und das kam ja entsprechend vorher noch auf den Markt. Ja. Von daher, irgendwann ist halt Ende erreicht, auch wenn es noch funktioniert. Ja, solange das, wobei mit dem Vintage-Status müsste es eigentlich jetzt auch aus den nächsten iOS-Generationen wahrscheinlich rausfallen. Da muss man mal gucken, wie es da mit der Unterstützung aussieht. Ja, aber klar, irgendwann ist es soweit. Überraschend. Also es hat mich schon ein bisschen überrascht, weil so lange kam es mir jetzt noch gar nicht vor, der so alt, das Gerät. Aber klar, irgendwann ist es halt soweit, ja. Und dann kann man nur hoffen, dass halt nichts kaputt geht, weil je nachdem, wie die Ersatzteilsituation aussieht, ist dann auch nichts mehr mit Reparatur. Jedenfalls nicht offiziell bei Apple.
Naja, aber guck mal, das Gerät ist jetzt wirklich lange bei dir im Einsatz. Also,
ja, klar, das hat sein Geld verdient. Ja.
Wenn ich da mal schaue, was in der Android-Welt so los ist im Tablet-Bereich, also da können wir uns doch alle glücklich schätzen, wie lange unsere Geräte ersatzteiltechnisch und auch softwaretechnisch versorgt werden. Ne? Das ist schon herausragend, was Apple da macht. Muss man neidlos anerkennen. Ja.
Ja, wenn man mal guckt, wie viele Generationen gerade auch iPad und iPad Pro es mittlerweile gegeben hat.
Ja. Ja. Ja, gut.
Und wie gesagt, es funktioniert ja noch.
Ich habe ja noch ein iPad Air 1. Also ich habe zwar auch ein Pro jetzt schon längere Zeit, aber das 1er, das habe ich jetzt statisch an die Wand genagelt und habe da...
Genagelt?
Naja, nicht genagelt. Ich habe so eine... So einen Rahmen dafür mir gekauft, wo man das Ding befestigen kann mit einer permanenten Stromversorgung. Und das habe ich jetzt im Bereich des Hauseingangs und da habe ich so eine zentrale Smart Home Steuerungszentrale draufgeschmissen und das funktioniert noch ganz gut. Ich hoffe, die App wird es noch weiterhin für das System geben, weil es läuft ja auch auf der ersten Generation vom iPad Air nicht das aktuelle iOS drauf und ja, dann hoffe ich mal, dass es noch lange am Leben gehalten wird. Sonst ist es...
Ja, es ist halt die Frage, wie lange die Entwickler halt dann noch das entsprechend...
Genau, weil sonst ist das Ding dann wirklich für mich wertlos, dann ist es dann wirklich irgendwann nur noch ein digitaler Bilderrahmen oder irgendwas, aber wenn diese HomeKit-App da nicht mehr drauf läuft oder diese zentralisierte HomeKit-Management-Software nicht mehr drauf läuft, dann habe ich ein Problem letztendlich. Ja. Also was heißt ein Problem? Dann muss dann irgendwann mal so ein Standard-iPad her, so ein, was weiß ich, günstigste Einstiegslösung sozusagen. Naja. Gut.
So, und noch eine Kleinigkeit, Sonos, ja, eins deiner Lieblings...
Marken und Firmen, ja.
Genau, habe ich das gerade gelesen, arbeiten an ihrem eigenen Voice Assistant. Die Gerüchte gab es ja schon vor einiger Zeit schon mal. Jetzt ist es aber anscheinend wirklich soweit, beziehungsweise von Sonos ja auch direkt bestätigt. Soll dann kompatibel mit Apple Music, Amazon Music, Pandora und Deezer sein. Allerdings nicht mit Spotify und YouTube Music. Warum auch immer, ja, ob es da irgendwelche Anonymitäten gibt, beziehungsweise vielleicht technische Limitationen, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall halt wird es mit Apple Music funktionieren, das ist ja eigentlich immer so mein Ding. Ja, funktioniert es damit? Wobei, das denn die nächste Frage gewesen wäre, funktioniert es mit Spotify? Ja, weil das ist ja dann so oder wäre meine Alternative zu Apple Music im Prinzip eigentlich immer gewesen. Das funktioniert leider nicht. Wie gesagt, warum auch immer. Aber auf jeden Fall arbeiten sie dran. Ob man es wirklich braucht als Sonos, eine andere Frage, weil mit Alexa und mit Siri war es ja insoweit kompatibel, dass man zumindest mal sagen konnte, was er spielen soll. Meines Wissens nach. Müsstest du besser wissen. Wobei, hast du aktuelle Sonos-Geräte, die...
Ich habe zwei Sonos-Geräte, die das unterstützen, ja. Aber da ich ja nicht auf die alleraktuellste Software umgestiegen habe, weil ich ja eine gemischte Infrastruktur habe, genau. Stehen mir natürlich nicht alle Features auf den neuen Geräten zur Verfügung. Ja. Sprachassistent steht mir zwar an den neuen Geräten zur Verfügung und da habe ich Alexa eingerichtet. Und das funktioniert relativ stabil und relativ gut. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, da jetzt noch einen zusätzlichen eigenen Sprachassistenten von Sonos zu etablieren. Das ist halt
die Frage, aus welchem Grund auch. Gerade auch die Nachrichten, die man jetzt zuletzt von Amazon gehört hat, dass sie ja alles, was man Alexa sagt, auch auswerten, um dagegen Werbung zu schalten. Vielleicht ist das auch nochmal mit ein Grund, warum man die Arbeiten da dran jetzt vielleicht intensiviert hat und das jetzt nochmal selbst machen will. Ob man es dann aus Privacy-Gründen macht, ja, dass die Leute halt getrost zu Sonos greifen können, weil sie wissen, dass die halt sowas nicht machen, oder ob sie die Daten selbst abgreifen wollen, ja, ist eine andere Frage. Das muss Sonos oder wird Sonos hoffentlich dann auch noch entsprechend publik machen, wie sie sich das vorstellen. Aber wie gesagt, so eine gewisse Grundidee, warum auch immer oder warum sie es selbst machen, okay. Fehlen halt noch ein paar Infos dazu, wie sie halt gerade mit den, oder ob sie Daten sammeln und was sie halt mit anstellen. Das ist halt die Frage. Und das ist auch immer so ein Ding, was einem bewusst sein muss, ja, und mich auch im Prinzip nicht überrascht hat, ja, als das jetzt von Amazon bestätigt wurde. Ja, wie gesagt, es muss einem bewusst sein, ne, dass halt die Möglichkeit besteht. Und auch wenn eventuell da nicht böse Absicht hintersteht, dass halt trotzdem das Zeugs irgendwo wahrscheinlich vorübergehend zumindest mal aufgezeichnet wird und eventuell auch ausgewertet wird. Ist einfach so, ja. Und Apple hat's ja auch schon gemacht. Zwar haben sie gesagt, zur Verbesserung des Angebots, ja, und zum, also wie gesagt, zum Testen der Technik, aber jeder im Prinzip, ja. Das ist genauso bei Google, die Suchanfragen, warum wird irgendwo auf einer anderen Seite dann gerade das dir als Werbung präsentiert, ja, was du gerade bei Google vorher gesucht hast. Ja.
Ja, ja, klar. Ja. Naja.
Auf jeden Fall kommt ein weiterer Sprachassistenz.
Ja, yippie.
Assistenzsystem, Assistent dann auf einen zu, wenn man halt Sonos dann kauft. Mhm. Ich hoffe, dass weiterhin die anderen noch unterstützt werden.
Davon gehe ich aus. Dass es
so ein exklusives Ding wird.
Davon gehe ich aus. Also das ist ja letztendlich auch ein Verkaufsargument für die Sonos-Produkte, wenn man halt die anderen auch noch unterstützt. Ne? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das einschränken werden. Obwohl es bestimmt auch eine Menge Kunden gibt, die sich dafür gar nicht interessieren, die Sonos-Produkte aus einem ganz anderen Grund kaufen. Und das ist ja bei mir auch so. Ich habe das jetzt nicht, ich habe die neuen Produkte jetzt nicht wegen der Sprachassistenz gekauft, sondern wegen anderen Möglichkeiten. Zum Beispiel auch, dass die neuen Produkte AirPlay unterstützen, also AirPlay 2 unterstützen. Das war für mich ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, ich erweitere meinen Sonos, meine Sonos-Infrastruktur. Ne?
Ja.
Ja, gut. Tja, dann gibt es ein neues, ja, wie soll ich sagen, es gibt ein neues Buch über Johnny Ive und seine Zeit bei Apple und die Zeit nach Steve Jobs. Hast du da diesen New York Times Ausschnitt gelesen, den es da gab? Es gab da einen Artikel in der New York Times, was einen Ausschnitt aus dem Buch mehr oder weniger wiedergegeben hat. Und das hat so ein bisschen für, ich sag mal, Aufsehen gesorgt. Aber für mich war das jetzt auch keine große Überraschung, weil alles das, was man so prinzipiell so rausgelesen hat oder was auch so in den Medien berichtet worden ist über das Buch, hat man auch schon im Vorfeld gewusst über Johnny Ive. Also da habe ich jetzt nicht so viel Neues herausziehen können aus den Informationen. Also das war jetzt keine Überraschung. Und es war auch so ein bisschen reißerisch aufgemacht, weil es ging mehr darüber, das Buch oder so, der Haupttenor sei so, naja, dass Apple so ein bisschen seine Seele verloren hat, nachdem Steve Jobs gestorben ist und nachdem jetzt Johnny Ive weg ist und dass es jetzt nur noch darum geht, Gewinnmaximierung zu betreiben und seitdem Tim Cook am Start ist, dass so diese Grundidee von Apple so ein bisschen verloren gegangen ist. Das ist sowieso der Subtitle, was man so aus dem Buch entnehmen kann. Aber das hören wir ja schon seit Jahren von Kritikern, die sich das alte Apple unter Steve Jobs eigentlich zurückwünschen. Aber ich glaube mal und ich denke auch, dass die Zeiten erstens mal schon lange vorbei sind und es auch nicht möglich ist, mit dieser Philosophie und mit diesem Grundgedanken eine Firma in dem Maße so nach oben zu skalieren, wie es Tim Cook gemacht hat. Also dieser Gedanke, den da Steve Jobs verfolgt hat, in erster Linie designorientiert zu denken und sie haben sich da ja auch prima ergänzt, Johnny Ive und Steve Jobs zu den Hochzeiten damals, der ist so auch nicht mehr umsetzbar. Also das kann man in dieser Größenordnung und in dieser Skalierungsstufe, in dem sich Apple befindet oder wie Tim Cook Apple groß gemacht hat, gar nicht mehr fortführen, ist meine Meinung.
Ja, ich habe das im Buch gar nicht mitgekriegt.
Ja, das hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, aber letztendlich ging es halt darum, dass nachdem Steve Jobs verstorben ist, dass Johnny Ive da in eine tiefe depressive Phase verfallen ist. Gut, kann ich mir vorstellen, weil sie waren ja nicht nur Arbeitskollegen letztendlich oder ja, Seelenverwandte mehr oder weniger, was das Thema Design angeht, sondern sie waren ja auch befreundet und das ist ja jetzt nicht nur, ja, es ist klar, dass das nicht so einfach für Johnny Ive war, das Ganze. Und dass seitdem das Ganze so ein bisschen bergunter ging mit Johnny Ive und dass man ihn dann auch Aufgaben übertragen hat, ja, gut, beschäftige dich mal mit dem neuen Hauptquartier von uns, design das mal, und dass er sich dann auch in andere Betätigungsfelder geflüchtet hat, wo er seinen eigenen kleinen Kosmos aufbauen kann. Und man hat ihn dann auch aus dem operativen Geschäft herausgezogen. Man hat ihn dann Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, wo er denn seine Dinge auch umsetzen kann, die er verfolgen will und möchte. Also man hat ihn so ein bisschen Sonderstellungen eingeräumt. Und man kann auch herauslesen, dass Tim Cook selbst sehr große Zugeständnisse gemacht hat, weil er Angst hatte, Johnny Ive zu verlieren und dementsprechend auch Befürchtungen hatte, dass das Unternehmen durch den Weggang von Johnny Ive an Wert verliert. Also das kann man auch aus dem Buch herauslesen oder aus den Berichten, die man jetzt von Kollegen liest, die über das Buch sprechen und darüber schreiben. Ja, und das hatte auch Johnny Ive nicht so gefallen, weil er auch gemerkt hat, dass Tim Cook ihm nur Dinge zugesteht aus dem Grund heraus und nicht aus seiner Überzeugung. Und ja, die beiden haben sich so ein bisschen aneinander gerieben, Tim Cook und Johnny Ive. Na gut, da sind halt auch extrem verschiedene Charaktere aufeinander getroffen. Ne? Also Tim Cook, der Zahlenmensch, und Johnny Ive, der Designmensch. Ne? Naja. Anyway, das Buch soll am 12. Mai bei uns rauskommen. Leider noch nicht übersetzt. Also es kommt dann halt in englischer Sprache raus. Ob und wann eine Übersetzung stattfinden wird, das ist unklar. Ja, bin ich gespannt. Werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen.
Tja. Du kannst ja weiter berichten.
Ja, ja, mal gucken, wie interessant es ist. Was mich halt wundert, dass es nicht gleich übersetzt wird. Oder wenn ich an die Steve Jobs Biografie denke, die war ja mehr oder weniger zum Erscheinungstermin zeitgleich in Deutschland in deutscher Sprache verfügbar. Also hier scheint es wohl weniger, ja, sie erhoffen sich da wohl weniger Umsätze mit dem Buch, mit dem Johnny Ive Buch, ja, in Anführungsstrichen.
Würde ich auch erwarten, ist nochmal ein anderes ein anderer Level auch als Steve Jobs damals.
Ja, ich glaube, der Bekanntheitsgrad von Steve Jobs ist dann noch etwas höher als von Johnny Ive. Denke ich mal.
Jo. Aber nicht unbedingt unter Apple-Jüngern.
Naja, aber Steve Jobs, Welt, ja, ja. Steve Jobs kennt auch Leute außerhalb der Apple-Welt.
Ja, ja. Ja. Rest der Welt.
Ja. Der Johnny. Aber letztendlich redet da kaum noch jemand drüber. Also ich hätte auch gedacht, dass der Aufschrei größer ist. Oh, Johnny Ive ist weg. Und also das Thema hat sich mehr oder weniger doch sehr gut gelegt. Und ich würde sogar sagen, Apple hat es gut getan, dass er weggegangen ist, weil viele Designentscheidungen, die jetzt halt stattgefunden haben, wohl unter Johnny Ive so nicht passiert wären. Ich denke nur an die Frontanschlüsse vom Mac Studio. Ich glaube, das hätte es bei Johnny Ive so nicht gegeben. Zum Beispiel.
Genauso, dass ein MacBook wieder dicker wird oder schwerer, ja.
Butterfly-Tastatur. Also diese unsägliche damalige Butterfly-Tastatur, die es unter Johnny Ive gegeben hat, das war ja auch sein Wahn, wir müssen alles dünner machen, alles flacher machen, und dadurch haben wir natürlich auch diese beschissene Butterfly-Tastatur bekommen, wo einige Nutzer immer noch mit Probleme heutzutage haben mit dem ganzen Kram. Ne? Also ich sag mal so, ist meine Meinung, der Weggang von Johnny Ive hat Apple eigentlich in der aktuellen Produktsprache und im aktuellen Produktdesign sehr gut getan. Aber da kann man ja auch drüber streiten.
Etwas, ja.
Genau. So, das nächste Thema ist...
Ja, sicher?
Ja, oder wolltest du noch was zu Johnny sagen?
Nee, zu Johnny jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht zu was anderem.
Zu anderen Mitarbeitern, meinst du?
Nein, du verstehst mich nicht. Nein, guck mal auf die Uhr. Das meine ich.
Ach, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben, okay, wie spät wir es haben, das interessiert wohl der geneigten Hörerschaft nicht, da hast du recht. Nee. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir in das andere Thema einsteigen, über unseren bevor heutigen... Bevor wir
zum Ende der Sendung kommen.
Da kommt noch ein bisschen was. Das Dokument ist lang.
Na, so lang ist es jetzt auch nicht mehr. Och. Das ist ja die Frage, wie lang wir dann, oder wie ausführlich wir noch drüber sprechen. Ja.
Da hast du wohl recht. Ja, dann lass uns aber trotzdem über den heutigen Sponsor der 523. Folge sprechen. Das ist nämlich wieder einmal nicht die Firma, ich mach's immer falsch, das Produkt Ipalat aus dem Hause Dr. Pfleger. Und jetzt kommt Werbung, wer hätte das gedacht? Ja, wir hatten zur letzten Folge so ein bisschen Last-Minute-Hörer-Feedback bekommen und das wollte ich Ihnen noch kurzfristig mit einstreuen und da ist ja auch quasi unsere Werbebotschaft in der letzten Folge quasi komplett aufgegangen. Es haben sich nämlich zwei Hörer gemeldet und sie haben gesagt, ja, denen war gar nicht so bewusst, dass die Ipalat Flavor Edition quasi von der Produktperformance genauso oder fast genauso gut ist, wie zum Beispiel die klassischen Ipalat-Sorten. Natürlich unterscheiden sich die klassischen Ipalat-Sorten im Gegensatz zu der Flavor Edition ein wenig, logischerweise von den Inhaltsstoffen. Wir haben zum Beispiel nicht Sternanis drin und zum Beispiel auch nicht den Fenchel. Das ist ja klar, weil das würde natürlich in der Sorte Himbeer-Vanille natürlich nicht so gut schmecken oder die Kombination würde sich nicht unbedingt als positiv herausstellen. Aber grundsätzlich ist es nicht nur eine gut schmeckende Halspastille, sondern die Flavor Edition ist auch eine performancegetriebene Halspastille, sage ich jetzt mal, oder steht in ganz, ganz, ganz vielen Teilen den herkömmlichen und klassischen Ipalat-Pastillen in nichts nach. Und das war wahrscheinlich nicht allen Hörern so klar und da haben sie sich halt gefreut, dass wir das nochmal in der letzten Folge so deutlich hervorgebracht haben. Ja, gut. Freut mich, wenn die Werbebotschaften aufgehen oder wenn wir quasi auch nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen oder den Hörern auch einen informellen Mehrwert wiedergeben können sozusagen. Gut, aber da soll es heute jetzt nicht im Kern drum gehen, das nur mal so als Randthema und so zum Thema Hörerfeedback. Es soll heute um den Kultstatus von dem Produkt Ipalat gehen. Und da gehen wir mal ganz weit zurück und begeben uns auf eine Zeitreise und gehen in das Jahr 1982. Tja, 1982 war ich 5 Jahre, muss ich dazu sagen. Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Aber ich kann mich grundsätzlich daran erinnern, dass es die Fernsehserie Pumuckl gab. Aber ich kann mich natürlich nicht an Inhalt erinnern, das muss ich gleich dazu sagen, also was da exakt stattgefunden hat, da kann ich mich nur in Fragmente dran erinnern, also ich weiß zwar, dass ich damals schon Pumuckl geschaut habe, das war wahrscheinlich auch so die Zeit, 5 Jahre, das war so zielgruppentechnisch, war ich da genau im Fenster von der Sendeanstalt sozusagen, oder ich war genau die Zielgruppe, die Pumuckl konsumieren sollte, aber ich habe mich natürlich auch noch mit Ipalat in der letzten Zeit extrem beschäftigt und es gibt eine Pumuckl-Folge, nämlich die Folge 5, Erstausstrahlung, wie gesagt 1982, wo Ipalat im Bild zu sehen war und nicht nur zu sehen war, sondern es wurde auch darüber gesprochen. Es ging nämlich darum, dass der Meister Eder erkrankt war und er hatte Husten und lag im Bett. Und die Haushälterin Frau Rettinger, die hat dann gesagt, oh, ich gehe mal in die Apotheke und besorge irgendwas, damit sie wieder auf die Beine kommen. Sie kam dann wieder ins Bild oder sie kam dann wieder in die Szene hinein und dann hat sie gesagt, der Apotheker hat gesagt, wenn die nicht helfen, dann hilft gar nichts mehr. Das sind die Besten. Und stellt ganz plakativ auf den Nachtschrank oder auf das Nachtkästle eine Ipalat-Packung. Tja, da war ich etwas erstaunt, so nach dem Motto, ja, Product Placement ist gar kein Problem, das machen wir mal so. Und auch 1982 war das Ganze wohl noch nicht so schwierig unterzubringen wie heute. Oder es war auch nicht unbedingt das Problem, dass man ein Produkt gezeigt hat. Und es wurde damals wohl auch nicht als Schleichwerbung angesehen. Wie gesagt, man sieht eindeutig auf dem Nachtschränkchen ein Ipalat-Produkt stehen. Und sie haben es zwar nicht genannt, aber man hat halt die ikonische Verpackung gesehen. Ja, finde ich sehr interessant. Und das zeigt auch mal wieder, wie tief und wie weit verbreitet Ipalat ist bei uns und quasi so ein, ja, was heißt quasi, ist schon so ein Standard ist im Bereich Halspastillen. Ne? Tja, fast schon ein Synonym für Halspastillen. Ne? Dann schmeiße ich halt mal ein Ipalat rein und dann geht's mir wahrscheinlich wieder besser. Hoffentlich. Ja, wie gesagt, 1982, Folge 5. Vielleicht gibt's das ja auch noch in der Mediathek. Gut, dann geht's weiter. Kleiner Zeitsprung in das Jahr 2012. Da sieht's dann mit dem Thema Werbung schon ein wenig anders aus. Das war der Zeitpunkt, wo Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Entweder ein Jahr davor oder im gleichen Jahr, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls hatte sie einen Auftritt in der NDR Talkshow. Kleines Interview etc., das Übliche. Wir kennen ja das NDR Talkshow-Format. Und der Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt fragte sie, ja, wie hält sie denn ihre Stimme auf dem gleichen Level oder wie pflegt sie ihre Stimme oder was macht sie, um sich vorzubereiten vor jedem Auftritt und so weiter. Und sie trällerte dann aus vollster Überzeugung den Ipalat-Slogan oder den Ipalat-Werbejingle mitten in der Sendung an. Und dann hat sie dann wohl auch gemerkt, ups, Schleichwerbung, und hat sie dann auch nochmal erwähnt. Das wollte ich jetzt aber nicht, war unbeabsichtigt. Aber auch hier sieht man, in welchen Bereichen Ipalat überall Einzug gehalten hat oder dass Ipalat mehr oder weniger, wie ich es eben schon sagte, der Quasi-Standard ist für eine hilfreiche Halspastille. Tja, das nun mal so zu den verschiedenen, wie weit Ipalat bei uns schon als Quasi-Standard in der Einzug gehalten hat. Ja, fand ich ganz interessant. Jo. Gut. Das zum Thema Kultstatus der Halspastille Ipalat. Gut. Und ich habe eine neue Lieblingssorte, nachdem ich mich an der anderen Sorte ein wenig satt gelutscht habe, bin ich jetzt im Moment auf Yuzu umgestiegen. Das ist jetzt im Moment meine aktuelle Sommersorte, muss ich sagen. Und was ich festgestellt habe, das ist auch nur mein persönliches Empfinden, je wärmer es wird, je fruchtiger wird mein Geschmack oder nachdem ich, je mehr mag ich die fruchtigen Sorten und es ändert sich dann auch so ein bisschen mit den Temperaturen, so mein Geschmacksempfinden habe ich festgestellt. Also ich bin jetzt mehr so auf der fruchtigen Seite unterwegs. Im Winter waren das andere Sorten, zum Beispiel im Winter habe ich gerne Salted Caramel gelutscht und das finde ich jetzt im Sommer nicht so angenehm. Da bin ich jetzt mehr so auf dieser Yuzu-Geschichte. Yuzu ist so eine Zitrus-Geschichte, noch ein bisschen intensiver eigentlich als so eine klassische Zitrusfrucht. Das ist so im Moment meine Lieblingssorte. Mit welcher Sorte bist du denn gerade unterwegs, Thomas?
Oh, frag mich jetzt. Ich kann es ja gar nicht sagen.
Okay.
Ich habe nämlich so von jedem ein bisschen was in eine Tüte rein, beziehungsweise in eine Packung rein und lutscht dann gemischt quasi. Ich habe mir so ein gemischte
Angebot
gemacht.
Mhm.
Weil ich hatte ja schon mal erwähnt, dass meine Frau sich da einiges unter die Nägel gerissen hat.
Mhm.
Und dann bin ich dazu übergegangen und habe mir dann, wie gesagt, von allem ein bisschen in eine rein. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was genau da ich dann immer greife.
Das ist natürlich auch eine gute Idee. Somit hat man immer eine Abwechslung. Ja, das
Paket.
Mhm. Ja, genau. Gut, okay. Das zu Iperlat. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Sendung weiter und sagen recht herzlichen Dank bei Iperlat.
Ja.
Okay, was haben wir denn noch? Ach so, wir waren gerade bei den Mitarbeitern stehen geblieben. Oder besser gesagt, bei Johnny Ive als der ehemalige Stardesigner. Aber es gibt noch andere Mitarbeiter, die das Unternehmen in der letzten Zeit verlassen haben. Das waren nicht gerade wenige. Da gab es ja auch da gibt es ja im Moment sehr große juristische Auseinandersetzungen. Es geht nämlich um Geheimnisverrat. Ja. Chip-Geheimnisse entwendet, Fragezeichen. Also hundertprozentig klar ist es jetzt noch nicht, aber Apple hat da ja einige Beweise herausgekramt und ans Tageslicht gelegt, dass einige Mitarbeiter sensible und wichtige Informationen entwendet haben. Und es geht ja im Moment um zwei Mitarbeiter, die angeklagt worden sind. Insgesamt haben aber circa 40 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und man konnte den anderen noch nicht hundertprozentig konkret nachweisen, dass sie jetzt auch Dokumente, Inhalte gestohlen haben, hundertprozentig nachweisen. Laut Apple konnte man es bisher nur diesen zwei Mitarbeitern. Aber alle anderen wurden angeblich von dem kleinen Startup-Unternehmen, was sich Rewos nennt, auch dazu angehalten, Informationen mitzunehmen, Informationen zu sichern und dann die mit in den neuen Job zu nehmen. Die Inhalte, wie sie das machen sollen, waren auch so, dass sie zum Beispiel den Messenger Signal verwenden sollen als Kommunikationsstruktur mit Rewos. Und nicht den iMessenger oder nicht iMessage von Apple letztendlich. Also da gab es auch schon direkte und konkrete Infos, die von dem neuen Arbeitgeber an die neuen Mitarbeiter gegeben worden sind, wie sie ihre Daten da entwenden sollen. Das haben aber wahrscheinlich nicht alle gemacht, weil einige Mitarbeiter haben Daten per AirDrop entwendet und sie dann auf ihr privates Gerät übertragen. Oder zum Beispiel ein Mitarbeiter hat ein komplettes Time Machine Backup gezogen von seinem Arbeitsplatzrechner und hat das dann dementsprechend auf Festplatte mitgenommen. USB-Sticks wurden benutzt und es wurden sogar externe Cloud-Dienste wie Google Drive verwendet, um Daten zu transferieren. Und hier geht es nicht um 2-3 MB, sondern hier geht es wirklich um hunderte Gigabytes, die da entwendet worden sind, von Skizzen und Zeichnungen, Dokumenten, Diagrammen, Präsentationen und so weiter. Es geht auch um Chips, die bisher noch gar nicht auf dem Markt sind und noch gar nicht veröffentlicht worden sind. Also wirklich sehr sensible Daten, laut Apple.
Ja. Und gerade da sollte man doch meinen, dass Mitarbeiter in einem IT-Unternehmen schlauer vorgehen.
Das wollte ich auch sagen. Ich meine,
sowas ergibt sich, wie gesagt, verstehe ich nicht, ja.
Ich meine, wir reden hier von Mitarbeitern, die technisch gesehen sehr versiert sind, sonst wären sie nicht an dieser Position.
Ja, ne? Ja, okay, in dem Feld, in dem sie tätig sind, ja, hier wahrscheinlich Chip-Design, Entwicklung etc., nicht unbedingt jetzt, was IT-Sicherheit betrifft. Das muss nicht Hand in Hand gehen. Aber trotzdem kann man doch erwarten, dass, wenn jemand so etwas vorhat, schlauer an die Thematik rangeht, als am Firmenrechner USB-Sticks, ja, oder Dateien in, ja, das, selbst per E-Mail, ja, das, hallo, das läuft über das Firmennetzwerk, ja. Beziehungsweise über den Firmenrechner, über den Firmenaccount. Was soll da bitte geheim bleiben oder nicht nachvollziehbar sein? Selbst wenn du einen USB-Stick anschließt, ja, wenn der überhaupt auch verwendet werden kann, also ein fremder USB-Stick dann überhaupt auch verwendet werden kann an der Hardware, dass da nicht nach, das wie gesagt, das erschließt sich mir nicht.
Genau.
Gibt's andere Methoden, das zu machen als,
egal. Also diese Vorgehensweise, dass man jetzt einfach mal von seinem Firmenrechner auch einen Google Drive Account befüllt mit Inhalten, das sind alles so nachvollziehbare Dinge, die natürlich auch von der IT-Sicherheit nachvollzogen werden können. Und das zeigt natürlich auch wieder, dass Apple die Rechner und die ganzen Dinge im Griff hat und genau sieht, was da passiert. Sonst hätten sie ja diese ganzen Beweise nicht anführen können und dass die Rechner überwacht werden, was ja natürlich auch den Mitarbeitern bekannt sein sollte, dass diese Überwachungsmaßnahmen stattfinden. Und warum machen sie es dann trotzdem? Das wundert mich. Ne? Ich sag mal, als ganz profane Geschichte, wenn man jetzt wirklich wenig Ahnung hat, die Dateien sicher und nicht nachvollziehbar zu transferieren, dann ruft man sich das Dokument auf dem Bildschirm auf und macht mit seinem privaten iPhone ein Bild davon. Schon.
Ich habe es mir eben extra verkniffen.
Zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, ich wollte mir, weil das ist ja mit einer der einfachsten Sachen. Klar, es wird ein bisschen problematisch, aber heutzutage auch mit den Kamera oder mit der Qualität der Bilder, die du mit einem Handy machen kannst. Und das muss ja auch kein von der Firma gestelltes Handy sein.
Das
genau. Bringst du irgendein 0815 Gerät bringst du mit, Die Bilder, die du da machst, die selbst wenn du die vom Bildschirm abfotografierst, oder Dokumente, die vor dir liegen, dann fotografierst beziehungsweise in Anführungszeichen einscannst, Das ist ein bisschen mehr Aufwand als eine digitale Datei später irgendwie auszulesen oder verfügbar zu machen, aber mein Gott, es geht ja nicht um die Einfachheit, sondern um das Mitbringen der Daten. Ja.
Es geht letztendlich um das Ergebnis und das Nicht-Nachvollziehen der...
Nee, aber ich wollte es absichtlich eben nicht ansprechen mit dem Abfotografieren.
Ja,
man muss die Leute ja nicht auf Ideen bringen.
Naja, aber das liegt ja auf der Hand, weil da muss man ja nicht viel...
Ja klar, es liegt auf der Hand, weil so weit haben die ja anscheinend nicht gedacht.
Ja, wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich Leute, die über eine extreme Inselbegabung verfügen und...
Eine Möglichkeit, ja.
Wahrscheinlich nicht gerade praxisorientiert denken. Möglicherweise ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir. Ne? Ja, gut. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass Apple jetzt dagegen vorgeht, wenn solche Inhalte gestohlen worden sind und absolut nachvollziehbar. Das Brisante daran ist, dass diese zwei Mitarbeiter, die jetzt auch explizit angeklagt werden, 8 und 14 Jahre bei dem Unternehmen tätig waren. Und das ist die Kernzeit, wo die Silicon Chips entwickelt worden sind. Und das sind, wie gesagt, auch keine Mitarbeiter, die jetzt mal profane Dinge daran entwickelt haben oder mitentwickelt haben, sondern sie waren wirklich im Kernteam tätig. Mhm. Und somit kann man davon ausgehen, dass wirklich auch brisante wichtige Informationen gestohlen worden sind.
Ja, auf jeden Fall einiges an Know-how, auch wenn du so lange dabei warst, hast du die komplette Entwicklung gemacht, was mich wundert ist, wie gut muss das Angebot gewesen sein von Rivos, dass du die Leute dazu bekommst?
Das sehe ich genauso, weil es ist ein Startup-Unternehmen und das Brisante daran ist, wir wissen alle nicht bis jetzt, was dieses Unternehmen macht. Es ist sozusagen ein Stealth-Startup-Unternehmen und es gibt noch keine öffentliche Bekanntgabe, was überhaupt dieses Unternehmen tut.
In Zukunft designen, und zwar in dem Bereich, in dem Apple ja auch schon tätig ist. Und klar kannst du über die Art und Weise ein paar Jahre Entwicklung und dir auch Know-how dann reinholen. Aber wie gesagt, wie gut muss das Angebot, also wie hoch muss die Summe gewesen sein, die Rivos da ausgerufen hat, dass man da zwei Mitarbeiter, die halt auch schon so lange dabei sind, die ja hoffentlich auch ein bisschen was von der Firmenkultur mitgenommen haben, die da entsprechend ja auch Freunde wahrscheinlich ja auch im Unternehmen haben, die ja auch eine gewisse Verbundenheit über die Zeit eigentlich entwickelt haben sollten mit Apple, die sich ja auch mit der Firma wahrscheinlich identifiziert haben in der Vergangenheit, dass man die halt dazu kriegt, sowas halt durchzuziehen. Ja.
Ja, ich meine, wenn ich wirklich...
Das ist halt eine Sache, die sich mir halt nicht erschließt. Ja.
Wenn ich wirklich 14 Jahre dafür tätig bin und ich maßgeblich an einen Meilenstein der Firmengeschichte mitarbeite, was ja eindeutig der Silicon Chip ist, das ist jetzt ja nicht einfach mal so neues Mausdesign oder irgendwas, sondern es ist das Herzstück von allen Mac- und auch iOS-Devices, der Silicon Chip letztendlich, dass ich dann da keine emotionale Verbindung aufbaue, das bezweifle ich. Also der muss ja auch irgendwie, also wenn ich da 14 Jahre tätig bin und ich bin Mitentwickler von so einem Produkt, dann baue ich doch auch eine emotionale Verbindung auf.
Ja, okay, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine wäre ja zum Beispiel, das Angebot war so gut, dass du es im Prinzip nicht ablehnen konntest. Ja? Mhm. Egal, in welche Richtung es jetzt geht. Und oder das andere, du hast dich nicht wertgeschätzt genug gefühlt bei Apple zum Beispiel.
Das kann sein. Das
könnte was anderes noch gewesen sein, dass dir das einfach fehlt, die Anerkennung für die harte Arbeit, die du geleistet hast und für deinen Beitrag, den du auch geleistet hast für die Entwicklung, ja, beziehungsweise für den Erfolg, den das Unternehmen jetzt hat, auch in diesem Bereich, dass da vielleicht irgendwo, ja, zumindest mal gefühlt die Anerkennung gefehlt hat, ja. Das kann natürlich auch ein Grund gewesen sein. Aber trotzdem, wie gesagt, das alles zu riskieren, da muss schon ordentlich was an Angebot da gewesen sein, weil ansonsten, ja, zumindest mal ich würde so ein Risiko, oder ich käme wahrscheinlich gar nicht auf die Idee. Klar, auf die Idee sind sie wahrscheinlich auch nicht selbst gekommen, sondern sie wurden ja angesprochen von Rivas. Hm. Die waren ja aktiv dabei, die ganzen Leute ja gezielt abzuwerben bei Apple. Von daher, wie gesagt, wurde die Idee herangetragen, aber
ja, ja.
Wie gesagt, die Argumente, die da anscheinend vorgelegt wurden.
Ja, ja. Das müssen schon schwerwiegende Argumente in Form von Geld gewesen sein. Wie gesagt, dass sich das wirklich lohnt für die Mitarbeiter.
Ja, ja. Mhm. Und genauso normalerweise hast du ja dann auch da, ich weiß auch nicht, normalerweise, gerade in Amerika, hast du ja in den Bereichen auch diese ganzen No-Compete-Klauseln. Mhm. Ich weiß gar nicht, inwieweit die dann hätten sowieso ohne Pause entsprechend bei Rivas anfangen können. Weil in der Regel fängt das ja so bei 6 Monaten an und nach oben kennt es fast keine Grenzen, diese Klauseln. Hätten es ja teilweise bei uns in deutschen Arbeitsverträgen ja auch gibt. Je nachdem, was für eine Position du da ausfüllst. Das ist echt die Frage, ja. Also das könnte auf jeden Fall richtig Ärger, oder es wird wahrscheinlich richtig Ärger geben. Muss man mal gucken, was dann letztendlich dabei wirklich dann als Urteil, wenn es zu den Verhandlungen kommt, dann kommt, ja, was dann rauskommt. Und es ist auch nochmal ein ganz anderes Ding als damals Nuvia, ja, was ja dann von Qualcomm aufgekauft wurde, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und wann die Chipsets letztendlich jetzt erwartet werden. Da hatten ja ehemalige Mitarbeiter ein eigenes Unternehmen gegründet und die waren ja dann auch schon entsprechend raus, beziehungsweise haben sich ja zumindest mal von dem, was man weiß, ja, und von dem, wie auch Apple damit umgeht, korrekt verhalten. Und das ist ja, wie gesagt, was anderes, als was Rivas da jetzt anscheinend abgezogen hat.
Ja, 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 richtig. Das ist... Also wenn das wirklich alles so korrekt ist, was Apple da behauptet und wenn die Beweise wirklich das Ganze untermauern, was Apple da an Behauptungen aufstellt, dann ist das wirklich extrem. Ne? Das ist heftig.
Gerade da, wo ja so auch so momentan so ein Kampf im Prinzip ja auch gerade in dem Chip-Bereich halt stattfindet. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen mit Intel, die halt bei TSMC jetzt quasi auch Produktion laufen lassen wollen, zumindest mal Teile der kommenden Chips, die da im 5-Nanometer-Prozess gefertigt werden sollen, um da halt dann auch die Kapazitäten von Intel beziehungsweise den Produktlaunch von den neuen Chips dann halt auch entsprechend hoffentlich rechtzeitig am Start zu kriegen, ja, dass sie da Kapazitäten bei TSMC ankaufen. Qualcomm hat Nuvia gekauft. Da sollen jetzt, wie gesagt, die Chips kommen. Letztes Mal haben wir es ja auch nochmal angesprochen, mit, jetzt fällt mir es wieder nicht ein, die ihre eigenen Chips machen, egal.
Oppo.
Oppo, genau. Mhm. Mir fällt niemals der Name ein. Da ist so viel Bewegung drin, gerade in diesem Bereich. Dass der ein oder andere da auf solche Ideen kommt, beziehungsweise das versucht, so entsprechend Zeit einzusparen, um dann halt mit Entwicklung früher und günstiger auf den Markt kommen zu können.
Ja, das bleibt spannend, wie das jetzt verlaufen wird mit dem Prozess und mit der Anklage. Ja,
vor allem können sie wahrscheinlich schon zumachen. Also wenn das alles so stimmt.
Ah. Ja. Na gut. Dann lass uns noch mal in die Do-it-yourself Geschichte, Szene, wie auch immer. Naja, Szene ist es ja jetzt in dem Fall nicht, weil Luke Miani ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er jetzt unbedingt sehr viel in der DIY-Szene unterwegs ist, aber er hat ein sehr interessantes Video rausgebracht.
Wo wenn man weiß, wer Luke Miani ist?
Naja, ist ein recht bekannter YouTuber eigentlich, oder?
Mir sagt er jetzt nichts.
Okay, gut. Schau dir mal seinen Kanal an. Ich will jetzt nicht nochmal die Biografie von Luke Miani durchgehen.
Nein, ich werde mal schnell nach einem Bild von ihm googeln, weil dann weiß ich, ob ich ihn schon mal... Ah, okay.
Okay.
Das Gesicht ist einem dann doch bekannt. Mir hat der Name nichts gesagt.
Ja, ja, Namen sind Schall und Rauch. Genau. Das ist schon klar. Zumindest hat der YouTuber sich einen alten iMac aus dem Jahre 2014 zugelegt, gebraucht. Dieser hat aber schon ein 5K-Display als Display verbaut. Und somit hat er versucht, das Ganze als externes Display umzubauen oder im Endeffekt, ich sag's mal ganz plakativ, ein Studio-Display nachzubauen. Und sein Ansatz war, das Ganze etwas günstiger zu gestalten, was ihm letztendlich auch gelungen ist. Bestandteil dessen ist es, dass man einen speziellen Display-Controller dafür kaufen muss, weil man ja das Display irgendwie an einen externen Anschluss versehen muss. Solche Aktionen gab es schon in der Vergangenheit, wo man ganz alte iMacs dazu umgebaut hat, die allerdings dann keine 5K-Auflösung hatten. Da musste man dann auch oder konnte man dann auch einen wesentlich günstigeren Display-Controller verwenden. Die lagen damals so um die 60 Euro oder 60 US-Dollar, je nachdem. Und da konnte man dann, wie gesagt, diese älteren iMacs und diese schlechteren Displays von der Auflösung her auch extern betreiben. Jetzt ist es aber so, dass es neue Controller gibt, die auch diese 5K-Geschichte unterstützen. Die sind natürlich etwas preisintensiver. Die kosten dann circa 180 Euro. Es gibt ein sehr beliebtes Produkt, was auch bei uns verkauft wird, wo man, wie gesagt, einen alten iMac dazu bewegen kann, ein externes Display zu werden. Und das Ganze muss man halt so machen, dass man das Gerät aufschraubt, gewisse Teile rausnimmt, damit man halt auch im Gerät Platz schafft für diesen Display-Controller, weil der ist halt nicht so klein. Den muss man halt irgendwie im Gerät unterbringen. Und dann hat man halt einen Ausgang, DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 und kann dort halt Geräte anschließen, die halt entweder direkt über DisplayPort oder HDMI verfügen oder man kauft sich einen Adapter von DisplayPort auf USB-C und kann das Display dann ganz normal an einen USB-C-fähigen Rechner anschließen. Also respektive MacBook Pro und so weiter und hat dann mehr oder weniger mit einigen Abstrichen ein Studio-Display. Abstriche sind in dem Fall wahrscheinlich die Lautsprecher, das Mikrofon und die Webcam, obwohl wenn man sich die aktuellen Bewertungen der Studio-Display-Webcam anschaut, dann sind die Abstriche diesbezüglich nicht so hoch, weil die Webcam überzeugt nicht unbedingt wirklich im aktuellen Studio-Display. Ja, unterm Strich ist das Ganze günstig, weil er hat für den gebrauchten iMac $400 bezahlt und roundabout 180 Euro. Ich habe jetzt hier mal das deutsche Produkt rausgesucht. Also 600, roundabout 600 Dollar oder 600 Euro für ein 5K-Display im Apple-Design, muss man dazu sagen. Auch wenn man halt unten dieses breite Kinn hat von dem iMac. Also das iMac-Design hat sich ja letztendlich nicht verändert. Er hat dann mehr oder weniger optisch gesehen einen iMac da vor sich stehen, hat aber ein externes Display. Schöne Idee und ja, das zeigt, was mit alter Hardware in Anführungsstrichen noch so alles möglich ist.
Ja. Ich habe mir gerade meinen eBay-Link angeguckt. Interessant.
Ja. Ich meine, das ist auch generell interessant, wenn man jetzt wirklich einen richtig defekten iMac hat, wo wirklich nur das Display funktioniert, dann kann man halt schon totgeglaubte iMacs recyceln und daraus Displays bauen. Warum nicht?
Ja, ich würde jetzt nicht auf die Suche gehen bei eBay nach dem iMac, aber wenn ich hier einen stehen hätte, wäre das vielleicht nochmal eine Überlegung. Ja,
ja eben. Gut. Ja, wie gesagt, es gibt ja wirklich auch iMacs, wo der Rest kaputt ist und das Display funktioniert.
Ja.
Gut. Gut. Dann.
Der will 180 Euro.
Ja.
Ach, das ist der Europreis, der hier angezeigt
wird. Ja, ich habe ein deutsches Angebot rausgesucht.
Weil das, was man da halt bedenken muss, das Ding kommt aus Hongkong, ja.
12 Euro Transportkosten, glaube ich. Ja,
plus Zoll.
Ja, gut, plus Zoll. Aber es gibt auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz alten iMac hat, der nicht 5K kann, gibt es auch Display-Controller, wie ich eben schon sagte, die wesentlich günstiger sind.
Ich habe mal kurz durchgelesen, der wird anscheinend für andere auch noch angeboten, weil er sagt, auf jeden Fall halt sicherstellen, dass man das richtige Modell bestellt, ja.
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 Gut, ich würde sagen, lass uns doch mal in die Gadget-Ecke abbiegen. Wir hatten jetzt lange kein Gadget mehr und meine Gadget-Tests waren in der letzten Zeit so ein bisschen einseitig. Ich bin doch stark in die Audio-Ecke abgebogen. Da möchte ich jetzt mal gegensteuern und ich habe mir mal wieder ein Storage-Produkt angeschaut. Und aus dem Hause Lassie. Es gab immer ganz viele Fragen aus der Hörerschaft, was mache ich jetzt mit diesem ganzen Festplatten und was mache ich mit den ganzen SSDs etc. Ja, die bleiben bei mir in der IT-Infrastruktur. Ich ersetze entweder alte Festplatten, die entweder kaputt gegangen sind aufgrund der Laufzeit, oder ich ersetze alte Systeme, die entweder zu klein geworden sind oder die anschlusstechnisch nicht mehr in meine Infrastruktur reinpassen oder die auch vielleicht performancetechnisch nicht mehr reinpassen in mein Datenmanagement. Und da ich ja so ein bisschen Backup-affin bin, viele würden sagen Backup-paranoid, werden natürlich auch vorsorglich alte Festplatten ersetzt, die technisch einwandfrei noch funktionieren, die aber eine gewisse Altersgrenze erreicht haben, wo man dann einfach sagt, man sollte die Platten ersetzen, man sollte sie auf neue Medien konvertieren oder auf neue Datenträger konvertieren oder wie gesagt die Daten umziehen. Und das ist bei mir halt so ein gewisser Prozess, der dann immer wieder stattfindet. Und somit sind alle Produkte, die ich storage-mäßig hier teste, nicht nur kurzzeitig im Einsatz, sondern auch langfristig im Einsatz. Das bedeutet, die ganzen Geräte werden letztendlich auch im Alltag eingesetzt und getestet. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das dann wirklich auch ein Langzeittest ist, wo ich die Geräte auf Herz und Nieren prüfen kann. Also das ist wirklich ein Alltagstest im wahrsten Sinne des Wortes. Das nur mal so zur Hörerfrage, weil da doch einige Fragen gekommen sind, was ich denn mit den ganzen Datenträgern mache. Ja, und da ich ja immer sage, ein Backup ist so gut wie kein Backup, existieren ja von verschiedenen Systemen auch immer mehrere Backups auf verschiedene Art und Weisen angefertigt. und auch meistens auch verschiedene Arten von Datenträgern, also konventionelle Festplatten, zusätzlich dann auch noch auf eine SSD und dann noch auch an verschiedenen Orten, also externe Offsite-Backups und so weiter, weil es nützt ja nichts, wenn mir hier die Bude abfackelt und die Datenträger fackeln mit ab. Das ist dann weniger schön am Ende des Tages. Gut. Und somit hat auch das neueste Produkt, was ich ja gerade teste, ein anderes Produkt ersetzt, das letztendlich an zwei, das alte Produkt hatte zwei Nachteile. Das war erstens die Anschlussgeschichte, das war ein Thunderbolt 2 RAID-System, also das alte Produkt. Und die Festplatten waren halt von der Größe her etwas kleiner und die Anordnung, also die physische Anordnung der Festplatten war jetzt nicht so positiv, was die Thermik anbelangt. Das heißt, die Platten waren übereinander angeordnet bei dem alten RAID-System und das erzeugte dann auch ein gewisses, ich würde jetzt nicht sagen thermisches Problem, aber das hat somit dazu geführt, dass der verbaute Lüfter in dem alten RAID-System öfter mal angesprungen ist. Und das neue RAID-System, was ich hier gerade im Einsatz habe, das hat erstens keinen Lüfter und die Festplatten sind nicht übereinander angeordnet, sondern sie sind nebeneinander angeordnet. Das bedeutet, dass die Wärme nach oben perfekt abziehen kann und oder die Wärmeentwicklung, die dort entsteht, nach oben optimal abgeführt werden kann. Dadurch, dass das Gehäuse aus Aluminium besteht, hat man natürlich auch eine optimale Abführung der Wärme nach außen. Und das waren halt die zwei Beweggründe, warum ich mich für das Lassie Rugged RAID Shuttle System entschieden habe. Rugged deswegen, weil Lassie auf das bewährte Design setzt, was wir auch schon bei den normalen, in Anführungsstrichen, normalen Lassie-Platten haben. Der gummierte, ikonische Außenrahmen aus Gummi-Silikon, der das Gerät schützt und den massiven, hochwertigen Korpus, wo sich die Festplatten im Inneren befinden. Das ist ja quasi das bewährte Design. Das sehen wir hier ja auch umgesetzt. Allerdings nicht in diesem normalen Format, sondern wie gesagt, sind beide Platten halt nebeneinander angebracht. Lassie adressiert hier in ihrer Werbebotschaft oder in ihrer Werbeaussage Kunden, die eine große Datenmenge oder große Datenmengen transportieren müssen, deswegen wahrscheinlich auch den Zusatz Shuttle, um was zu transportieren. In ihrem amerikanischen Werbevideo zeigen sie auch, wie man das einfach in so ein UPS oder FedEx Umschlag reinstecken kann und das Ganze verschicken kann. Da sieht man auch wieder, dass diese Anordnung der Platten nebeneinander positiver ist, weil es halt dann recht flach ist, das Ganze. Und sie sagen, das passt wunderbar in einen Maxi-Briefumschlag. Das wird wahrscheinlich in den Staaten öfter vorkommen als bei uns, keine Ahnung. Hier wird man wahrscheinlich eher einen Karton nehmen und das nochmal etwas besser verpacken. Ich hätte auch Bauchschmerzen, das Ding einfach in einen gepolsterten Umschlag zu packen, wenn ich mir hier anschaue, wie mit gewissen Paketen oder Umschlägen umgegangen wird. Aber wir haben ja, wie gesagt, ein Rugged-System und das Ding ist ja nochmal an sich geschützt, stoßfest und so weiter. Also ich gehe davon aus, dass es trotzdem den Transport zu überleben würde, aber dadurch, dass ich paranoid bin, würde ich das Ding nochmal extra gut verpacken. Aber das ist ja auch eine persönliche Ansicht. Allerdings habe ich mir das Ding nicht angeschaut, um jetzt irgendwelche Daten von A nach B zu transportieren oder, wie gesagt, riesen Datenmengen von Rechner A nach B zu transportieren, sondern um das Ganze als zusätzliches Backup-Medium zu benutzen. Bedeutet, ich fertige hier von meinem Hauptarbeitsplatzrechner ein Carbon Copy Cloner Backup an. Also Grundlage ist das Programm Carbon Copy Cloner und damit mache ich ein 1:1 Backup auf das RAID-System. Und somit habe ich noch eine zusätzliche Sicherheit, da ich das Ding nicht in der Maximalkapazität von 8 Terabyte nutze, sondern ich benutze das Ding im Spiegelmodus. Bedeutet, ich nutze effektiv nur die 4 Terabyte, die mir dann zur Verfügung stehen und automatisiert wird über das Hardware RAID eine Kopie, oder besser gesagt, die Daten existieren dann zweimal gespiegelt auf der zweiten 4 Terabyte 2,5 Zoll Platte, die sich im Gerät befindet. Und somit habe ich eine automatisierte doppelte Sicherheit. Ich habe einmal das Backup auf der ersten und das die Inhalte existieren gespiegelt nochmal auf der zweiten Festplatte, die dort verbaut ist. Und das ist halt, wie gesagt, mein Anwendungsszenario. Ich benutze das Ganze einfach als Backup Drive und nicht als Transportmedium. Gut. Anschlusstechnisch sind wir ja sehr gut aufgestellt. Wir haben USB-C, USB-A und somit dadurch haben wir auch eine Thunderbolt-Kompatibilität logischerweise. Also ich kann es auch an Thunderbolt-Rechner anschließen. Es gab einige Kritik von anderen Medien, die das Ding bewertet haben, warum man da nicht eindeutig auf die reine Thunderbolt-Performance geht. Ich kann euch genau sagen, warum das Lassie nicht gemacht hat. Das ist meine Vermutung. Somit schränkt man die Kompatibilität ein. Ich kann schlecht Thunderbolt an einen nur USB-C-fähigen Rechner anschließen, aber ich kann USB-C an einen Thunderbolt-fähigen System anschließen und somit würde ich dann meine Kompatibilität zu allen Plattformen einschränken. Und somit würde das den Gedanken unterbinden von Lassie, Daten von A nach B zu transportieren und möglichst viele Rechner Kompatibilitäten herzustellen. Bedeutet, ich kann ja runtergehen bis auf Rechner mit USB-A und kann Daten transportieren und habe somit ein größeres Spektrum an Rechner, die mit der Platte kompatibel sind. Also von daher kann ich verstehen, dass Lassie hier auf den kleinstmöglichen Nenner geht, um eine höchstmögliche Rechnerkompatibilität herzustellen. Und deswegen kann ich das Ganze nicht als negativen Punkt bewerten, weil es hier nicht um ein High-Performance-Laufwerk geht, sondern hier geht es darum, um große Datenmengen zu transportieren. Und das machen sie mit dieser Anschlusstopologie genau richtig. Gut. Das zur Platte und was ich auch sehr charmant finde, man bekommt hier auch noch, wenn es nämlich gebraucht wird, ein Netzteil dazu, weil wenn ich auf ältere Rechner gehe, die nur USB-A haben, dann schafft es der USB-A-Port nicht, die Platte parasitär mit Strom zu versorgen oder der USB-A-Anschluss die Platte mit parasitären Strom zu versorgen, sondern da brauche ich ja Zusatzpower und das geht halt nur, wenn ich ein Netzteil anschließe. Das wird hier mitgeliefert. Allerdings, wenn ich über USB-C gehe, reicht die USB-C Bus-Power dazu aus, das Gerät oder beide Platten mit genügend Strom zu versorgen. Aber wie gesagt, da haben wir dann wieder das Kompatibilitätsproblem. Wenn ich auf USB-A gehe, brauche ich halt ein zusätzliches Netzteil, was halt mitgeliefert wird. Ja, also voller Lieferumfang. Wir haben 3 Jahre Garantie und wir bekommen noch 1 Monat Adobe Creative Cloud obendrauf dazu. Jo. Das zum Umfang oder zum Leistungsumfang der Lassie Rugged RAID Shuttle in der 8 Terabyte Version. Die Shuttle gibt es halt nur in der 8 Terabyte Version. Was Kleineres gibt es dort nicht. Ja. Kommen wir zum Preis. Der liegt derzeit bei Amazon. Der ist immer sehr schwankend. Derzeit bei 576 Euro. Ich habe es aber auch schon mal, ich habe die Platte auch schon mal gesehen, dass sie unter 500 war. Das ist ein sehr schwankendes Storage-System derzeit, was die Preise anbelangt. Allerdings muss man auch dazu sagen, aufgrund der aktuellen Marktsituation und auf der Lieferketten oder aufgrund der Lieferkettenproblematik sind die Preise sowieso sehr schwankend und tagespreisabhängig. Also da muss man halt immer stark vergleichen, wie sich da die Preise entwickeln. Ja, es ist gewohnte Premium-Qualität aus dem Hause Lassie, letztendlich auch aus dem Hause Seagate, weil Lassie ja mittlerweile ein Tochterunternehmen der Firma Seagate ist. Ja, also Premium-Qualität und das Schöne daran ist, wie gesagt, das Ding ist lüfterlos und relativ kompakt für so ein großes 8 Terabyte RAID-System. Ja, Wie gesagt, befindet sich jetzt bei mir im Dauereinsatz. Und Backups kann man nie genug haben.
Das sagen wir regelmäßig.
Ja.
Backup, und, Backup, Backup.
Genau. Und wenn dieser Backup, dieser automatische Backup-Prozess einmal eingerichtet ist, gerade bei Carbon-Copy-Cloner kann man das ja wunderbar machen, dann läuft das sowieso im Hintergrund. Man kann natürlich auch ein Time Machine Backup drauf machen, aber das mache ich ja nochmal zusätzlich auf einer anderen Geschichte. Time Machine Backups laufen bei mir auf dem NAS-System auf und Carbon-Copy-Cloner Backups laufen bei mir auf externe Festplatten auf. Ja, weil nicht nur verschiedene Backup-Plätze, sondern auch verschiedene Backup-Methoden.
Genau.
Gut. Das zum Gadget der Woche. Tja, ich würde sagen, Thomas, wir sind am Ende des Dokumentes angelangt.
Fast pünktlich.
Wieso hattest du eine zeitliche Vorgabe? 12 Uhr
mittags. Ja, so 12 Uhr hatte ich mal im Blick. Passt doch.
Wir sind jetzt eine Minute drüber, genau.
Ich sage, passt doch. Wunderbar.
Aber wir sind ja auch Könige des Überziehens.
Wie man es nimmt. Also wir bewegen uns ja noch im Rahmen.
Im Rahmen.
Wir müssten mal Könige im pünktlich anfangen werden.
Ich war um Punkt 10 Uhr da.
Ja, ich sag ja, dann sollten wir da auch anfangen und nicht erst noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde palavern, wie wir es ja in der Regel tun. Ja.
Naja, aber wir müssen doch diese extremen Vorgespräche führen, um unsere vorgeworfene Regel, unsere vorgeworfene regelmäßige Mittelmäßigkeit ans Tageslicht zu bringen. Ne? Nochmal schönen Gruß nach Österreich, mein Freund.
Ja, das ist ja harte Arbeit, das so zu machen.
Ja, aber das wurde jetzt nicht erkannt, glaube ich, ne? Ja, aber okay.
Nee, das wurde nicht erkannt.
Es ist dann so einfach, das so als Radiomoderator mal in den Orkus zu kippen. Und wenn man so ein bisschen Formatradio macht, ist es natürlich sehr einfach, das so mal rauszuhauen. Ne? Ja. Und so macht man sich keine Freunde, Leute. So nicht.
Das ist nicht der Tobi.
Ja, ja.
Und mit mir hat man ja nicht gesprochen.
Ja, nun.
Man ist ja der Meinung, man muss mich übergehen.
Zum Beispiel, ne? Aber so nicht. Okay. Also, ich würde sagen, dann sage ich mal tschö mit Ö.
Genau.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss, tschüss.
Ciao.